Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Vier Persönlichkeiten, welche dort weiterdenken, wo andere aufhören, waren in diesem Sommermonat Juli zu Gast in Perspektiven. Wir beschließen diese Wiederholung von Gesprächen, die bei ihrer Erstsendung ein besonders großes Echo ausgelöst haben, mit dem ostdeutschen Theologen Friedrich Schorlemmer. Der begnadete Rhetoriker und Prediger an Martin Luthers Schlosskirche in Wittenberg war einer der wichtigsten Bürgerrechtler der ehemaligen DDR und er ist einer der wenigen überzeugten Pazifisten im Vereinigten Deutschland. Das Gebot der Feindesliebe ist für Schorlemmer eine zentrale Botschaft der Bergpredigt. Friedrich Schorlemmer, Theologe und Schriftsteller, ist ein friedliebender und streitbarer Zeitgenosse zugleich. Hans-Jörg Schulz hat 2005 mit dem ehemaligen Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels das folgende Gespräch geführt.
Herr Schorlemmer, woran glauben Sie?
Wenn ich das immer wüsste. Ich könnte gar nicht sagen, woran ich glaube, sondern ich kann eher sagen, worauf ich vertraue oder wem ich vertraue. Und das sind ein paar Menschen, die ich kennengelernt habe, denen ich vertraue, denen ich ganz vertrauen kann. Und es gibt einen Menschen, der im Mittelpunkt unserer kirchlichen Botschaft steht, nämlich Jesus. Ich glaube nicht an Jesus, aber ich glaube ihm. Ich glaube dem, was er sagt, dem, was er will, dem, was er hofft, dem, was er tut, als einem sehr sanften, sehr klaren, sehr auf den anderen bezogenen, der alles, was er sieht, mit einem kritisch liebenden Blick sehen kann. Dem glaube ich. Und daraus erwächst dann auch ein Glaube, dass nicht alles, was wir tun, vergeblich ist. Das heißt, andersrum, es ist sehr viel vergeblich. Aber dennoch es nicht aufgeben, einen neuen Versuch zu machen. Das glaube ich. Es ist so vieles vergeblich, aber es ist nicht alles vergeblich. Und es ist noch mehr möglich, als ich je denke, obwohl ich schon erlebt habe, dass so vieles nicht möglich war.
Sie sprechen von dem Vertrauen. Ist das, wenn wir mal davon ausgehen, dass jeder von uns ja ein bisschen anders Christ ist, ist das, wenn man so will, das Spezielle an Ihrem Christsein, dieses Vertrauen?
Ich weiß nicht, ob ich da allein bin. Das habe ich ja zum Beispiel, diese Formulierung, nicht an jemand zu glauben oder an etwas zu glauben. Also nicht den Glauben mit dem Akkusativ, sondern mit dem Dativ zu verbinden. Mit also dir, ich glaube dir zu sagen und ich glaube an dich. Das ist ein Gedanke, den habe ich von Dorothee Sölle, von der ich sehr viel gelernt habe. Ich finde mich wieder in einer vielgestaltigen Gemeinschaft von Christen. Ich finde diese Vielgestaltigkeit wunderbar, wenn sie nicht zum Wirrwarr wird. Und wenn es Dinge gibt, auf die wir uns auch einigen können. Ich denke, dass man Christen auch einen bestimmten Schatz an Gemeinsamem erkennen kann. Und gleichzeitig bin ich überzeugter Protestant, dass der Glaube sich über den Einzelnen vermittelt und dass Gott uns unmittelbar ist, dass wir dafür die Gemeinschaft der Schwestern und Brüder auch brauchen. Ist auch richtig, aber ist nicht die Bedingung. Zweitens, wir können uns nicht in dem Glauben der Kirche verstecken. Wir müssen wirklich im Glauben immer auch ich sagen. Und zugleich können wir froh sein, dass wir nicht allein sind, dass wir in einer Gemeinschaft der Kirchenväter stehen und der Mütter des Glaubens stehen und großer Bischöfe, großer Einzelpersönlichkeiten. Wobei dann mir so ein Satz aus dem Johannesevangelium ganz zentral ist. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und das heißt, Gott gestattet, also nach meiner Überzeugung, uns unsere persönliche Einrichtung. Wenn denn die Grundausstattung stimmt, wenn denn das nicht, sagen wir mal, um im Bild zu bleiben, Räuberhöhlen sind, oder wenn das denn nicht Räume sind, in denen wir nur überlegen, wie wir anderen die Räume streitig machen, oder wenn das nicht Räume sind, in denen wir Schießscharten bauen, oder wie die Amerikaner jetzt, also Gottes Knarren, ja, Rods of God, ersinnen und Gott lästern. So, das sind Dinge, die hören nicht in dieses Haus, in die vielen Wohnungen, aber sonst die Vielheit. Und ich finde, dass die Formel Einheit in der Vielfalt oder Vielfalt in der Einheit, dass das beides gleich wichtig ist. Aber ich möchte, dass wir das festhalten. Es kommt auf das einzelne, mündige, selbstbewusste, gottesgewisse Individuum an. Und nicht um das Modell, hier sind die Hirten und da ist die Herde. Und insofern bin ich sehr froh, dass ich evangelischer, protestantischer Christ bin und nicht ein weisungsbedürftiger Katholik.
Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind der engagierte Protestant, Sie predigen ja auch an der, wenn man so will, der Mutterkirche der Reformation in Wittenberg, in der Lutherkirche. Gibt es denn ein paar Punkte, die man benennen kann? Was heißt es, evangelisch zu sein zu Beginn des dritten Jahrtausends?
Ja, das Erste wird immer bleiben. Ein Prinzip, das die Reformation hochgehalten hat. Sola Scriptura. Also, schau immer wieder in die Schrift, in die Vielfalt der Schriftzeugnisse, die wir haben. Und sieh gleichzeitig in deine Welt, in der du lebst, und sieh auf dich. Und bring das Dreies zusammen in einer Form von, kritischem Geist und Gebet, also Kontemplation, und Einsatz für eine Welt, die dich braucht, wie du mit deinen Begabungen tätig wirst. Deswegen ist mein zweites Prinzip, auch eins, das von Martin Luther formuliert worden ist. In seiner Sprache heißt das so, in der Auslegung des Magnificat, also des großen Liedes der Maria aus dem Lukas-Evangelium, da hat er den Satz geprägt, niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott an ihm eine große Tat tun will. Also jeder von uns und jede, wir haben jede eine besondere, spezielle Begabung. Und in der Begabung steht Gabe, also eine Gabe bekommen, aus der wir auch etwas tun können und dann auch tun sollen. Das ist das zweite. Und das dritte protestantische Prinzip ist eher angelehnt an einen Philosophen als an die Bibel. Das heißt für mich, ist mein Wahlspruch gewissermaßen, das heißt klar sehen und doch hoffen. Also sich über die Lage der Welt, der wir jetzt sind, wie wir sie, denke ich, in der Substanz bedrohen. Das ist das klar sehen. Und doch die Hoffnung für diese Welt nicht aufgeben, weil wir gewiss sind, dass Gott diese Welt und uns auch nicht aufgibt. Das wären vielleicht die drei Dinge.
Herr Schollemer, glaubt, was ihr für glaubwürdig haltet, aber bleibt kritisch. Das haben Sie mal gepredigt. Sind nach Ihrer Ansicht die jungen Menschen heute nicht mehr kritisch genug?
Ja, kritisch ist man ja wahrscheinlich nur, wenn man wirklich was will.
Und also wie man, die 68er
zum Beispiel. Ja, nicht die wollen was. Man kann ja auch was ganz Falsches wollen. Oder man kann sich an was ausprobieren und etwas reiben und daran wachsen. Und Kritik allein darf es nicht sein. Und Kritik meint ja, dass Leute etwas kritisieren, was ist, weil sie wollen, dass etwas anders wird. Und insofern vermisse ich die Kritik, auch die Radikalität der Jugend, die sagt, kommt Freunde, diese Welt wollen wir so nicht. Was sie machen ist, sie fügen sich sagen in diese börsennotierte Welt, in globalisierter Beschleunigung und so zu schnell ein. Die passen sich ein, weil sie sich sagen, Mensch, ich möchte von den Zipfel von Arbeit, das es noch gibt und Chance, irgendwas abkriegen und nicht fragen, was wird denn aus dieser Welt, wenn das so weitergeht. Also ich vermisse den Aufschrei gegenüber dem, was wir als Klimakatastrophe nennen. Es geht um unseren Globus. Also ich vermisse die Stimme derer, die in einer Welt werden leben müssen, die wir anfangen zu vernutzen, zu verbrauchen. Und ich sage mir manchmal, das ist ein ganz unchristlicher Gedanke, ich bin froh, dass ich das nicht alles mehr erleben muss. Aber ich bin gar nicht froh, wenn ich meine wunderbaren Enkelkinder sehe. Was müssen die noch werden ausbaden müssen, weil wir weiter zum Beispiel so gnadenlos Energie verbrauchen, so Wasser verbrauchen, so die Atmosphäre verderben. Oder jetzt vielleicht wieder neue Atomkraftwerke bauen, wenn die ganzen Ukrainer wollen nochmal 20 Atomkraftwerke bauen. Es ist, wo sollen wir mit den Exkrementen hin? Die Frage wird nicht mehr gestellt. Wir brauchen wieder eine Jugend, die um ihrer Zukunft willen sagt, nein, wir wollen eine andere Welt. Oder wir wollen, dass diese Welt in dieser Vielfalt, in der wir sie haben, uns erhalten bleibt.
Dann haben Sie, Herr Schollemer, vor 5 Jahren ein Buch unter dem Titel Absturz in die Freiheit veröffentlicht. Sie haben ja als Bürgerrechtler damals an führender Stelle selbst mit für die Freiheit der Menschen in der DDR gekämpft. Warum passierte nach Ihrer Ansicht nach 89 dann dieser Absturz in die Freiheit?
Zunächst mal ist es wohl so, dass Menschen, die die Abwesenheit von Freiheit erleiden, sich unglaublich nach der Freiheit sehnen. Und in dem Moment, wo sie kriegen, verfallen sie in den Zustand der seligen Euphorie. Haben wir jetzt neulich in Kiew auch erlebt. Ja? Wunderbar, jetzt müssen sie ihn da. Dann aber gilt es, die Freiheit auszugestalten. Das heißt erstens, die Freiheit, meine Freiheit, findet immer ihre Grenze an der Entfaltungsfreiheit des anderen. Damit das auch gerecht zugeht, brauchen wir auch Gesetze, also auch Einschränkungen. Freiheit braucht um der Freiheit willen Einschränkungen. Zweitens, Freiheit besteht nur dann, wenn jeder Einzelne, der sich die Freiheit nimmt, zugleich seine Verantwortung mitentdeckt, die aus seiner Freiheit erwächst. Und zwar in dem Maße, wie er mehr hat oder kann, hat er auch mehr Verantwortung. Martin Luther hat das sehr schön ausgedrückt, der Christ ist ein freier Herr aller Dinge und niemand untertan, was den Glauben anlangt. Das lässt sich von niemand irgendwie was vorschreiben lassen. Und das, da ist ja Gott unmittelbar, den befreienden Gott, ihn von einer seinen Lasten auch befreienden Gott. Und er ist ein, Christ ist ein dienstbarer Knecht und jedermann untertan. In der Liebe, sagt er, in der Verantwortung sind wir dem anderen irgendwie verpflichtet. Und aus der Freiheit eine Verpflichtung zu machen, dass ein anderer auch leben kann, ist ja dann wirklich ein wechselseitiger Prozess, dass der das auch tut. Dieses Vertrauen, dass das gelingen kann, will ich nicht unterlassen und gleichzeitig muss ich in die Wahrheit der Shakespeare'schen Dramen schauen können.
Es gibt also sowas wie einen Freiheitsschock.
Ja, es gibt einen Freiheitsschock von Menschen, die dann plötzlich merken, also das Schlafen, das ist es jetzt nicht. Und Freiheit heißt auch Freiheit erhalten, Freiheit erkämpfen, Freiheit gegen ihre Feinde durchzusetzen, die immer wieder wollen, Menschen zum Beispiel in Unmündigkeit versetzen. In uns steckt auch ein Bedürfnis, nicht nur frei zu sein, sondern auch untertan sein zu wollen, es einem anderen anzuvertrauen, seine Freiheit, ihm nur zu folgen und das Zweite, nichts dafür zu tun, dass sie bleibt. Also nicht mitmachen, sich abmelden, sich nur um Seins kümmern. Demokratie braucht Demokraten. Freiheit braucht freiheitlich gesinnte Menschen, die alles tun, damit die Freiheit bleibt und denen in den Arm fallen, die sie gefährden. Also zum Beispiel muss ich meinen italienischen Freunden sagen, wie konntet ihr bloß Berlusconi wählen? Und seht bloß zu, wenn ihr da nicht aufpasst, geht die Gewaltenteilung weg. Ihr müsst euch jetzt in anderen demokratischen Institutionen vereinigen, wenn ihr nicht wollt, dass es zu einer neuen Auflage eines medial verfassten Faschismus kommt. So, also Freiheit, das Erwünschte war dann auch ein Absturz, weil sie merkten, das ist ja auch eine unglaubliche Anstrengung, wenn du nicht mehr die Partei verantwortlich machen kannst, sondern selber Verantwortung übernehmen musst. Und da sind wir inzwischen in Ost und West, glaube ich, ganz Europa in derselben Lage. Wir haben sehr viele Abmeldementalität aus der Demokratie.
Sie sind dem Titel von vor 5 Jahren treu geblieben, haben ihn weiterentwickelt in Ihrem letzten Sammelband, der heißt dann In der Freiheit bestehen. Mhm. Und da schreiben Sie an, eigentlich sehr viel gegen Unterwürfigkeit der Menschen, ja, gegen Unfrieden, gegen Ungerechtigkeit, das haben wir ja schon diskutiert. Wie ist das mit der Unterwürfigkeit? Sie schreiben einen sehr schönen Satz, wie ich finde, nur der mündige Bürger ist der zur Freiheit befähigte Bürger. Ja. Was ist denn ein mündiger Bürger?
Ein mündiger Bürger ist der einfach lauter, wenn er etwas, eine Nachricht hört, meinetwegen, dass ein Konzern das und das verdient hat, also DAX da steigt. Und dass er dann fragt, wie ist es zustande gekommen? Wer war da noch Gewinner? Wer war da noch ein Verlierer? Also ein mündiger Bürger, könnte ich es da zugespitzt sagen, wäre einer, der sich die Fragen eines lesenden Arbeiters von Bertolt Brecht stellt. Wirklich, da nicht? Also wer baute das 7-torige Theben? Cäsar eroberte Gallien. Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Also, und ich sage immer, Ulbricht baute die Mauer. Hatte er nicht wenigstens einen Maurer bei sich? Also ein mündiger Bürger ist einer, der sich nichts vormachen lässt und sagt nicht, du kleiner Mensch, hinter den Bergen in der Schweiz oder in den Ebenen Norddeutschlands, du kannst da nichts tun. Demokratie ist ein Geflecht von Menschen, die sich in ihre eigenen Angelegenheiten einmischen und Verantwortung nicht einfach delegieren.
Und haben wir immer noch das Glück, in einer relativ freien Gesellschaft zu leben.
Ja, und das ist ein großes Gut. Wissen das die Bürgerinnen und Bürger noch? Dass das ein Glücksfall der Geschichte sind, in der wir leben.
Ja, ja, aber was immer mehr zu beobachten ist, ist doch diese innere Unfreiheit, die die Menschen auch haben. Das heißt, dieser enorme Druck scheint mir sehr zuzunehmen, also dem Druck, anderen etwas zu beweisen und überhaupt, dass wir nicht versagen, diese ewigen Ängste, die wir da haben. Hat da der Theologe einen Rat, wie wir uns aus dieser Unfreiheit befreien können?
Das Erste, was der Theologe auch ist, er ist auch ein Mensch. Und er ist nicht schlauer als die anderen. Er hat nur mehr Zeit, über bestimmte Dinge nachzudenken und damit ein Angebot zu machen, wie man da rauskommen könnte. Also, das Erste ist, überlass dich nicht deiner Müdigkeit. Resigniere nicht, bevor du was getan hast. Also, manche sind ja schon resigniert, bevor sie irgendetwas überhaupt probiert haben. Das Zweite, leb mit einem Kompass, mit deinem Kompass. Nicht, sei nicht so außenbestimmt, was andere darüber denken, wie du bist, wie du dich kleidest, welche Musik du gut findest. Also mach dich unabhängiger. Werd ein Individuum einer Besonderheit. Das macht auch den Menschen erst wirklich reich. Und das Schwierigste wird sein, entzieh dich der Faszination des, sagen, der medialen Suggestionen. Und dafür, da bin ich dann immer dafür, wir müssen so viel Unmittelbarkeit wie möglich, also zu Menschen im Gespräch mit ihnen entwickeln, auch so viel Unmittelbarkeit wie möglich, indem wir nicht nur am Supermarkt, sagen wir, unsere Gemüse kaufen, sondern Bodenkontakt behalten. Ich meine das jetzt ganz wörtlich und ganz übertragen.
Sie haben in einer Predigt mal in die Gemeinde hineingerufen, seid frei, aber wisst wozu. Ja. Das heißt, im Prinzip müssen wir uns vornehmen, die Freiheit als ständigen Lernprozess.
Ja, und wir müssen sagen, frei ist man nicht nur, wenn man sagen kann, ich kann machen, was ich will, sondern ich muss wissen, was ich will. Also wohin will ich mit meiner Freiheit? Also zum Beispiel, wenn man die Freiheit hat, ein Haus zu bauen, das Geld auch hat, dann zu fragen, wie baue ich mein Haus so, dass es A, angemessen ist in der Größe, dass es B, freundlich, klimafreundlich ist, also wenig Energie verbraucht wird. Was kann ich dafür tun, dass es ästhetisch schön ist, dass es in die Landschaft passt? Oder dass ich sage, nee, noch ein Haus muss nicht gebaut werden, unsere Innenstädte veröden ja. Das ist doch so wichtig, dass in den Innenstädten Leben bleibt und das Leben bin ich. Also bleibe ich da, es könnte sehr viel bequemer sein, ein kleines Häuschen am Rand zu haben. Was tue ich gegen die Zersiedlung, obwohl es vielleicht schön ist, also mitten in die Natur zu bauen, muss ich sagen. Es muss nicht noch mehr Natur verbaut werden. Also ich glaube, Freiheit hat sehr viel zu tun, so wie Ivan Illich das schön ausgedrückt hat, mit der Selbstbegrenzung von Freien. Die Selbstbegrenzung um des Ganzen willen. Also unsere Welt, in der wir grenzenlos alles machen können, grenzenlose Welt, wo wir überall hinreisen können, und zwar ganz schnell, wo wir grenzenlos Informationen aufnehmen können, aber nicht mehr wissen, wozu wir die eigentlich haben wollen oder was wir da speichern oder so. Gerade die grenzenlose Welt fordert uns ab, uns bewusst zu begrenzen. Ich sage es an einem Beispiel. Wenn man vor einem Gabentisch steht, wo unglaublich viel drauf ist, kann man sich überhaupt nicht mehr freuen. Man muss manchmal Dinge auch verknappen. Oder wenn man am Abendbrotstisch sitzt und hat ein Stück Käse und ein Stück Schwarzbrot und dazu einen ganz schönen trockenen Wein. Mehr muss doch überhaupt nicht sein. Und jetzt fang mal an, nur dieses Brot einfach so zu kauen, bis es süß wird. Merkst du, was Brot ist, statt einen unglaublichen, schönen, ja klar, üppigen Tisch zu haben, muss ja auch mal sein. Aber ansonsten das Wenige. Oder so zu sagen, jetzt nehme ich mir ganz und gar die Zeit und höre endlich mal wieder ohne jede Ablenkung das zweite Klavierkonzert von Brahms und sage, jetzt bist du ganz dafür da und nichts anderes. Also ich denke, unsere Freiheit, die wir jetzt zu vielen haben, auch die jetzt durch die technischen Möglichkeiten, die wir haben, könnte uns zur Verflachung verleiten.
Sie leben in einer schönen Gegend, an der Elbe?
An der Elbe, ja. Ja, ich muss mich sehr wehren dagegen, dass die verbaggert und verkanalisiert wird. Ja. Und dass diese wunderbaren, vielfältigen Auenlandschaften bleiben. Ja. Dafür engagiere ich mich doch in einer Bürgerinitiative.
Ja. Sie haben sich ja auch engagiert schon im Gemeinderat in Wittenberg, in Ihrer Heimatstadt. Warum sind Sie nicht ganz in die Politik gegangen? Sie sind Mitglied in der SPD, Sie hatten auch Angebote, Minister zu werden. Warum sind Sie draußen geblieben?
Also erstens weiß ich, was vom Peter-Prinzip. Dass ein Mensch, der für eine Aufgabe gut ist, nicht für die nächsthöhere auch noch gut ist. Und dann ist er gar nichts mehr. Zweitens, ich bin einfach viel zu gern Pfarrer. Oder einer, der so mit anderen Menschen etwas reflektiert oder erlebt oder sich punktuell auch für was engagiert und andere versucht zu motivieren mit dem, was sie können, was zu machen. Und der dritte Grund ist, ich finde, es muss in der demokratischen Gesellschaft auch Menschen geben, die ohne ein Amt sich in die öffentlichen Dinge einmischen. Und das wollte ich sein, da ich dachte, und das traute ich mir zu, dass ich das kann. Ich werde nicht gefragt, weil ich Minister bin, sondern weil ich bin und man denkt, ich hätte dazu vielleicht was zu sagen. Ich bilde mir da gar nichts ein drauf. Aber manche, die mein Amt hatten, die werden danach überhaupt nicht mehr gefragt, weil da nichts ist. Und, und, aber solange sie ein Amt hatten, dachten sie, sie wären wer. Und sind dann in ziemlich tiefe Löcher gefallen.
Also der Titel Bürgerrechtler, der ihn ja anhaftet aus den DDR-Zeiten, den haben sie eigentlich übertragen. Ist es denn eigentlich, ist es wahrscheinlich sinnvoll, dass es in allen Gesellschaften Bürgerrechtler
gibt? Muss geben, ja. Und deswegen bin ich ja so dagegen, von ehemaligen Bürgerrechtlern zu reden. Ja. Ich glaube, die Demokratie braucht Bürgerrechtler, die für offensiv für die Bürgerrechte eintreten. Im Prinzip wäre es eigentlich so, dass jeder ein Bürgerrechtler sein müsste und das Bürgerrechtler nicht ein Ehrentitel ist. Den haben wir nur bekommen, weil wir, den haben wir uns auch nicht selber gegeben, so haben wir es nie genannt. Weil wir in einer bestimmten Situation, sozusagen, gerade gestanden haben, in der es noch sehr gefährlich war. Das sind die Bürgerrechtler, die, sagen wir, die für die Freiheitsrechte eingetreten sind und gegen einen repressiven Einheitsstaat mit einer Partei, die eine große Idee zerrüttet hat. Und das, aber jetzt muss ich auch fragen, wo ist denn die Idee unserer Gesellschaft? Sagen wir, wo ist die Idee Europas? Unsere Kulturstaatssekretärin Weiß hat sehr schön erzählt, also sehr schön gesagt neulich, also den Zauber Europas müssen wir entdecken jetzt. Den Zauber, ich finde eine schöne Formulierung. Es muss jetzt Leute geben, die den Zauber Europas nicht nur beschwören, sondern auch repräsentieren. Oder die diesen Zauber anderen weitervermitteln. Was für einen wunderbaren Zauber hat die polnische Nation, hat die tschechische Nation, haben die baltischen Staaten, hat Deutschland. Ich sage zum Beispiel, was wir jetzt gemacht haben im Film zu Schiller, das ist, gehört zum Zauber Europas. Ja, die Salzburger Festspiele, Zauber Europas. Und Kann ist was ganz anderes als das, was die Amerikaner machen. Das ist Zauber Europas. Und ich möchte gerne, dass wir mehr verzaubert sind von dem Zauberhaften dieses vielfachen, dieses vielgestaltigen Kontinents und seiner Kultur und seiner Lebensart und seiner Küchen und so. Also ich finde die Landschaften, die Küchen, das Denken, die Architektur, die Sprachen Europas sind ein solcher Schatz an Vielfalt. Und jetzt haben wir erstmalig historisch die Chance, dass Europa auf Dauer friedlich miteinander leben kann. Also da kann man den Herrgott eigentlich jeden Tag auch nochmal extra danken.
Also Sie sind der klassische alte Europäer, den Rumsfeld meint.
Ja, klar, aber richtig, ja. Es gibt einen ganz schönen Spruch, der im Schaukasten der Gemeinde gehangen hat. Da ist die Picasso-Taube drauf. Die berühmte Friedenstaube von 1948 beim ersten Kongress der Intellektuellen in Wroclaw, in der kaputtgemachten Stadt Breslau, da fand das statt. Großer Intellektuellenkongress nach dem Krieg, wo auch Deutsche eingeladen waren. Max Frisch war da etwa auch und andere, ja, das große. Und dort, dafür hat Picasso diese Taube gemacht. Ne? Und da heißt der Satz: Wir alten Europäer haben einen Vogel. Gott sei Dank. Ja, nicht? Wir haben einen Vogel. Wir haben diese Taube haben wir. Ja, wir haben einen Vogel. Gott sei Dank. Mit diesem Selbstbewusstsein gegenüber diesen Rambos aufzutreten und zugleich zu wissen, wir haben für unser Denken sehr viele Verbündete in den Vereinigten Staaten.
Frau Schorlemmer, durch Ihre Biografie zieht sich ja der Pazifismus wie so ein roter Faden eigentlich durch. Sie haben als junger Mann den Wehrdienst verweigert. Das war in der DDR damals nicht ganz leicht.
Nein, es war so, dass immer das Damoklesschwert eines Gefängnisses über einem schwebte und man nicht wusste, was die mit einem machen.
1983, da sind Sie im Westen relativ bekannt geworden dafür. Damals im Lutherjahr haben Sie ein Schwert zu einem Pflug umschmieden lassen und umgeschmiedet. Und im November 1989 haben Sie auf dem Berliner Alexanderplatz das Lutherwort zitiert: Lasset die Geister aufeinanderprallen, aber die Fäuste haltet still. Nun habe ich den Eindruck, dass diese Zeichen der Gewaltfreiheit damals noch ein relativ hohes Prestige hatten, vor allem dann auch im Westen, während der Pazifismus heute eigentlich immer weniger gefragt ist. Wie kommt das? Warum sind gerade jüngere Menschen nicht mehr so engagiert für die Gewaltfreiheit?
Das weiß ich gar nicht. Sie wären dafür auch, glaube ich, zu gewinnen, wie er sich gezeigt hat, bei der großen Protestdemonstration weltweit im Februar 2003, als wir die letzte Chance noch gesucht haben, den Irakkrieg, das Desaster im Irak zu verhindern. Da haben sich ganz viele junge Leute mit engagiert. Aber Sie haben recht, es gibt keine so große Bewegung mehr. Es hat möglicherweise damit zu tun, also es gibt viele Ursachen, aber möglicherweise auch damit zu tun, dass die Leute nicht mehr so eine unmittelbare Bedrohungsangst haben. Dass man denkt, ach, jetzt ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich Frieden, das ist eigentlich nicht so schlimm. Nur wenn man sich anguckt, wie viele Atomwaffen sogar noch in der Bundesrepublik sind, das haben ja Leute jetzt erst wieder erfahren. Ich habe gedacht, es sind alle abgezogen. Nö, hier sind noch welche. Und bei dem maroden Zustand in Russland, also das ist schon noch immer gefährlich. Aber das Gefühl, ist nicht mehr so groß, dass es so gefährlich ist. Und das andere, was dazugekommen ist, ist was sehr Kompliziertes. Da muss sich auch der Pazifismus neu definieren. Was wird denn, wenn die Gewalt privatisiert wird? Wenn nicht mehr Staaten Träger der Gewalt sind, sondern Warlords? Oder so Leute, die ganze Armeen von Kindersoldaten anstellen? Oder wenn man sich anguckt, das Chaos im Kongo, da wünscht man sich ja den Mobutu zurück. Ja, also es ist so viel schlimmer, wie es da jetzt ist. Und es kommt eine Hilflosigkeit auf, wie kann man der Gewalt, die es gibt, begegnen, etwa der terroristischen Gewalt, oder dass man die strukturelle Gewalt, wie die Amerikaner das machen, ja, die lassen sie ganz raus und denken nur, wir müssen nur die Terroristen kriegen. Ja, wir müssen auch Terroristen kriegen, ist richtig. Aber wir müssen gucken, wo der Nährboden für Terrorismus ist und nicht bloß Terroristen ausräuchern wollen. Nichtsdestotrotz finde ich, wir bräuchten dringend eine kontinuierliche, aus allen Gesellschaftsschichten kommende, die auch junge Menschen ergreifende neue Friedensbewegung, die sich ja in gewisser Weise sich in dem Weltsozialforum auch zeigt. Als Menschen, die sagen, auch Hunger ist Krieg. Und das, was die im Weltsozialforum machen, wird natürlich kaum wahrgenommen. Wenn die G8, wenn diese Großgotzen da sich treffen, ja, diese angemaßten neuen Herrscher, die wie ungekrönte Zaren wie Putin da, wenn die kommen, da ist die ganze Weltpresse versammelt, da sind alle Nachrichten voll. Wer hat denn je gemeldet, dass sich in Mumbai 100.000 Menschen 14 Tage lang auf eigene Kosten versammelt haben, um miteinander über die Zukunft der Welt zu reden? Wo ist das? Auf welche Seite 1 welcher Zeitung je geraten? Was eigentlich die Hoffnung der Welt ist, dass Menschen sich aus eigenem Antrieb, ohne von irgendjemand anders Gelder zu kriegen, auf den Weg machen und in der globalisierten Welt sagen, wir brauchen auch globalisierte Sozialstandards. Also das sind für mich Hoffnungen.
Was sagen Sie denn den Menschen in Ihrer Gemeinde, wenn Sie predigen und die Menschen kommen mit dieser uralten Kinderfrage, warum lässt Gott einen Krieg zu?
Weil Gott es gewagt hat, uns in die Freiheit zu entlassen. Er hat uns wunderbar ausgestattet mit der Freiheit, die wir aber auch missbrauchen können. Und die Frage kehre ich um und sage, warum lassen wir es als Geschöpfe, in die Freiheit entlassene Geschöpfe Gottes zu, die wir andere Möglichkeiten, andere Kräfte in uns haben? Trotzdem verstehe ich die verzweifelte Frage mancher, die sagen, wo bleibt da Gott? Und da sage ich, vielleicht habt ihr da nicht lang genug drüber nachgedacht. Wir haben diesen Demiurgen nicht, der jetzt mit dem Finger vom Himmel so dazwischen fährt und das macht, sondern wir sind, wie Herr da gesagt hat, sehr schön, die ersten Freigelassenen der Schöpfung. Und für das, was wir da angerichtet haben, sagen wir im Zweiten Weltkrieg, sind wir Deutschen wirklich voll verantwortlich. Gleichzeitig haben wir die Sehnsucht nach einem je und dann eingreifenden Gott, der sagt, jetzt Schluss hier. Nee, wir müssen schon auch, wir können die Freiheit genießen, müssen sie aber manchmal auch bis zur Neige auslöffeln, wenn es die Freiheit auch zum Bösen ist. Oder nochmal anders gesagt, von einem Menschenbild ausgesagt, das vom Bild her immer so wichtig ist, in uns ist ein Teufel und ein Engel. Die Frage ist, wem lassen wir Raum in uns? Was wird größer? Deswegen hat Luther in seinem Morgen- und Abendsegen, das habe ich erst vor 10 Jahren begriffen, früher fand ich es immer furchtbar, mein Vater das betete, da heißt es im Morgen- und Abendsegen am Schluss, dass dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Schöne Formulierung. Mhm. Dass sein Engel, sein guter Geist sei bei mir, damit der Durcheinanderbringer, der Diabolus, der Teufel, das Böse, nicht Macht über mich gewinnt. Der sitzt mir genauso im Nacken. Die Frage ist, wen werfe ich ab? Und wie hilfst du mir, dass wir den Durcheinanderbringer, den Teufel und das Böse abwerfen können? Aber er lauert bei uns. Und ja, wir können immer wieder, wenn wir scheitern, auf Gottes Gnade hoffen und dann wieder neu anfangen. Aber die Frage, warum Gott das zulässt, bleibt eine Frage der letzten Verzweiflung, aber sie bleibt auch unbeantwortbar.
Friedrich Schorlemmer, Prediger an der Martin-Luther-Schlosskirche in Wittenberg im Gespräch mit Hans-Jörg Schulz.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.